Wir lesen ein Schriftwort aus dem Epheserbrief, aus dem Kapitel 6. Epheser 6, Vers 10 einschließlich 17. Epheser 6 von 10 bis 17. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet. Dazu an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wenn ein unwissender Mensch diese Worte als allererste gehört hatte, hören wird, diesen Abschnitt, der Apostel Paulus den Epheser schreibt, er wird so vorstellen, dass Apostel Paulus aufruft, die Gläubigen zu einem Krieg. Wenn man das noch wörtlich so nimmt, wie das beschrieben ist, dann hat man den Eindruck, oh, es ist Aufruf zu einem Krieg, zu einem Handeln, es ist Aufruf zur Waffengreifung und so weiter. Aber Apostel Paulus nahm diese alle Beispiele oder Begriffe aus dem Alltag des Lebens. Vielleicht war das damals und dieser Zeit noch mehr unter den Menschen, diese Waffen, die Panzer, was die Menschen an sich anlegen mussten. Und er nahm aus diesem Beispiel, damit es noch mehr verständlicher wäre, den Menschen, für was die im Leben dienen, diese Dinge, das Schwert, der Panzer und der Helm. Aber er meinte das im geistlichen Sinn. In keinem Fall hat Apostel Paulus hier einen Krieg im Sinn gehabt oder eine Kriegsstimmung aufzuwecken. Und doch nahm er das als Beispiel, damit wir Menschen und die Gläubigen, denen er damals geschrieben hat, der Gemeinde in Ephesus, damit sie es besser verstehen könnten, für was das alles dienen kann. Und er vergleicht es mit dem im geistlichen Sinn und er will sagen, damit wir bestehen können, damit wir am Ende als Sieger dastehen mögen, braucht es eine Ausdauer, so für einen Soldaten. Es braucht eine bestimmte Ausrüstung eines Christen, damit er auch in einem Kampf, denn es ist ein Kampf gegen die Seele des Menschen, ein Kampf, wir haben gehört, von den Mächten der Finsternis, die in dieser Welt herrschen. Weil wir merken ja, in der Welt herrscht ja die Finsternis, aber damit man durch das durchgehen kann und bestehen könnte. Und mehr möchte ich mich auf den Vers 13 beziehen und auf den Gedanken, er sagt, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt, alles gut ausrichten, alles richtig machen würdet und das Feld behalten könnt. Ich habe die Botschaft überschrieben mit einem Fragezeichen. Sie ist bezogen so wie auf dich, aber ich meine damit auch mich. Ich habe so überschrieben, hältst du noch das Feld? Hast du das noch behalten? Hältst du es noch? Hast du noch die Kraft, um es zu halten? Oder bist du müde geworden? Oder fehlt schon etwas? Oder bist du dabei, das Feld zu verlassen? Oder stehst du auf dem Feld als Sieger? Du stehst mit der Kraft Gottes ausgerüstet als Sieger. Und das betrifft genau auch mich. Kein Mensch kann sagen, dass er bleibt stehen. Es sagt, wird uns in der Schrift gesagt, wer meint, er steht, er wie, ja, soll zusehen, dass er nicht fallen möge. Weil die Mächte sind da, die gegen unsere Seelen kämpfen. Und damit die Frage, hältst du noch das Feld? Und Apostel Paulus schrieb ja diesen Brief aus dem Gefängnis. Ich dachte oft, wie kann man aus einem Gefängnis, aus einem Kerker, wie damals gewesen ist, heute sind die Gefängnisse schön, zumindest in unserem Land, noch so einen ermutigenden Brief, so einen belehrsamen Brief, so einen tiefen Brief schreiben an die, die in der Freiheit sind. Und in diesem Brief, wie man das so überblickt, erzählt er ihnen und er legt ihnen dar die Erlösung in Christus, was das ist, was bedeutet. Er redet von den erleuchteten Augen, von der Erlösung durch die Gnade, die uns gegeben hat, jedem Menschen. Oder wie er zeigt, wie jetzt damals die Juden und wurden vereint durch Christus mit den anderen Völkern und dadurch, dass wir auch, die wir jetzt gehören würden nach dem Alten Testament zu den heidnischen Völkern, auch den Zugang haben zu Gott. Und er erzählt ihnen, wie er berufen worden ist, als Apostel zu den anderen Völkern zu werden und Einheit im Leib Christi und über die Gemeinde. Er sogar gibt er ihnen da Ratschläge, wie eine Familie funktionieren soll, wie die Kinder den Eltern gehorsam sein sollen und wie die Knechte und Herren sollen treu dienen. Also der ganze so Gottesdienst eines Menschen, der zu Gott sich bekehrt und Gott dient. Und am Ende sagt er dann auch noch, dass um das alles zu einhalten, kann, damit alles das machbar wäre, braucht ein Kind Gottes etwas. Er muss etwas besitzen, damit er auch das auch tun kann, damit er in diesem Leben überhaupt zurechtkommen könnte, damit er auch ein Licht sein kann unter den Menschen und damit er bestehen kann. Und darum ist da uns eine ganze Liste gegeben von Eigenschaften, von Mitteln, die ein Mensch besitzen müsste oder soll, damit er überhaupt bestehen kann. Er sagt, von den Anläufen des Teufels bestehen könnte. Und weil er sagt auch Anläufe, es sagt uns auch, dass das nicht nur einmal und dann ist vorbei. Und dann haben wir bestanden, der Feind konnte mit uns nichts anfangen und er ist gegangen. Er sagt Anläufe und er sagt dann listige, dass der Feind sucht Wege und Mittel, irgendwie, er sucht meine schwache Stelle. Er sucht die Stelle, da wo er am besten an mich dran kann. Und probiert und Anläufe. Und wisst ihr, Geschwister, je mehr der Feind merkt, dass irgendwie er könnte einen Erfolg haben, ja, in seinen Plänen, desto mehr wird er die Anläufe anrichten, desto mehr wird er kommen, bis er eventuell sein Ziel erreicht hat, was natürlich keiner von uns möchte und keiner will. Und von der Zeit, als ein Mensch die Gnade oder die Quelle, die wir gehört haben, angenommen hatte und dieses Blut Christi, welches für ihn geflossen ist, in sich in Anspruch genommen hat und dass er durch das auch von den Sünden befreit, ein freier und glücklicher Mensch geworden ist. Es ist das Alte, das was auch gewesen ist, hat Gott alles dann vergeben. Es ist wirklich dann nichts. Es ist so gut und schön, dass wir glauben dürfen, dass es nicht nur vielleicht wie Menschen vergeben, aber dass Gott dann wirklich alles vergeben hatte. Aber in diesem Moment stellen wir uns auf ein Feld. So ein Feld, in dem wir unser Leben, bis wir abscheiden würden, zu kämpfen haben. Ein Feld, welches jedem anders vielleicht gegeben ist. Jeder eine andere Position auf dem Feld hat. Jeder wird anders angegriffen. Jeder muss sich anders vielleicht wehren gegen den Feind, aber doch mit gleichen Mitteln, mit gleichem Wort. Wir haben gelesen, gehört, er sagt, nehmt das Wort, das Schwert des Geistes, klingt so irgendwie Schwert, Aber das ist das Wort Gottes, das, welches uns gegeben ist, welches eigentlich sehr scharf ist, welches kann voller Liebe eine Seele, wie soll ich sagen, so zu Freude bringen und erquicken, erbauen. Andererseits, wenn man dann weiterliest, merkt man, dass dieses Wort wieder scharf ist und es zeigt, wo die Seele vielleicht noch sich verbessern kann oder soll oder müsste. Und darum ist es ein Schwert. Es teilt zwei Seiten voneinander, eine schöne und eine nicht schöne Seite. Es teilt es. Und darum sagt Apostel Paulus, das müsst ihr unbedingt haben, damit ihr bestehen könnt. Im Richterbuch, im Buch der Richter, Kapitel 6, möchte ich ganz kurz noch ein Schriftwort lesen, wo uns gezeigt wird, wie der Feind immer wieder angreift. Und es ist in einem Beispiel aus dem Volk Israel, da Josua schon nicht da gewesen ist und es waren Richter da. Und es war eigentlich eine Zeit, wo uns in diesem Buch steht so, dass jeder machte das, was ihm recht schien. Es war keiner da in dieser Zeit, eine dunkle Zeit, können wir sagen, der das Volk geführt hatte und ihnen gezeigt, was recht und unrecht ist. Und jeder macht es so. Aber das nutzten eigentlich die Feinde aus. Das ist jetzt beschrieben, wie es gewesen ist, aber wir können das auch geistig anwenden. Richter 6. Und als die Kinder Israel taten, was böse ist vor dem Herrn, gab sie der Herr 7 Jahre lang in die Hand der Midianiter. Als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Kinder Israel vor den Midianiter in den Bergen, Klüfte, Höhlen und Festungen. Und wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter, Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie, lagerten sich gegen sie, vernichteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen nichts an Nahrung in Israel übrig, weder Schafe noch Ochsen noch Esel. Denn sie kamen mit ihrem Vieh und ihren Zelten herauf und kamen wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und fielen ins Land ein, um es zu verderben. Das ist jetzt gewesen, so ging es zu damals. Aber Geschwister, es ist ein natürliches Bild, wie der Feind der Seelen vorgeht, wie er vorgeht. Und wenn er gemerkt hat, wir lesen auch, dass sie taten, was böse war. Sie sind ungehorsam geworden und dann hat der Feind eine freie Hand gehabt. Aber Geschwister, so geht er vor. So geht er vor und sie kamen, sie haben alles zerstört, was nur möglich wäre, um es zu verderben. Und was uns bewusst sein sollte, dass der Plan des Teufels oder des Feindes, wie wir ihn auch nennen würden, nur verderben, nur Schaden zufügen, auf jegliche eine Art. Wir haben gehört, wie sie gekommen, wie sie gehandelt haben. Was hat das Volk getan? Sie haben sich verkrochen in Höhlen, in Festungen, in Klüften. Sie haben aufgegeben. Das Volk schrie nicht zu Gott jetzt. Natürlich schrie dann später auch. Aber jetzt, sie haben aufgegeben. Sie haben ihr Feld verloren. Sie haben als Volk Gottes damals das Feld verloren gehabt. Sie haben das Feld preisgegeben. Sie haben alles liegen lassen. Jede Ausrüstung, die der Herr ihnen gegeben hatte. Sie hatten einen Gott, der sie bis jetzt so geführt hatte, von vielen bewahrt hatte, ihnen in Kriegen geholfen hatte. Alles vergessen. Alles aufgegeben, alles liegen lassen. Und wenn ein Heer flieht oder wenn Menschen auf dem Feld sind, auf einem Kriegsfeld und aufgeben, sie lassen alles liegen. Und so ging es dem Volk Israel und sie haben aufgegeben. Warum? Weil sie machten, taten jeder, was sich vorstellte, was recht hatte. Sie taten nicht, was vor Gott recht hatte, was vor Gott recht wäre. Was müsste bewahrt werden? Wir stehen heute auf einem Feld. Wir stehen jedem auf einem Feld. Wir stehen als Gemeinde auf einem Feld. was muss bewahrt werden? Das, was der Herr uns am Anfang gleich geschenkt hatte. Das, was Gott uns am Anfang gleich gegeben hatte. Das, was wir nicht verdient haben mit unserem guten Willen, mit unserem Fleiß, mit unserer großer Arbeit. Aber das, was von Kreuz geflossen ist, das, was der Herr erreicht am Kreuz hatte, die Vergebung der Sünden. Geschwister, dann haben wir die Rettung, das Heil unserer Seele bekommen. Und das ist als allererste, glaube ich, zu bewahren auf dem Feld, wo wir jeder Einzelne stehen. Das soll bewahrt bleiben. Welcher Kampf würde mir später nützen, wenn ich das nicht bewahrt habe, wenn ich die Gewissheit meines Heils nicht mehr habe, wenn ich in Zweifel bin, dann kann ich nicht kämpfen. Ein Soldat kann nicht kämpfen, wenn er in Zweifel ist. Er wird gleich aufgeben. Es ist das erste Zeichen, dass er einer von der Gruppe wird aufgeben, weil er in Zweifel gekommen ist. Apostel Paulus schrieb hier, steht nun an euren Lenden mit Wahrheit begürtet. Geschwister, das ist auch ein Feld, für das wir stehen sollen. Es ist so wichtig doch, dass jede Seele oder jede Gemeinde die Gewissheit hat, dass sie wirklich der Herr ihnen die Wahrheit geschenkt hat. Nicht, dass wir noch reden würden über das, dass wir uns das vorstellen, aber die innere Gewissheit, die Überzeugung, und das gibt uns der Geist Gottes, die Überzeugung. Und der Geist Gottes und unser Geist, die stimmen überein in diesem, dass wir stehen für das. Es heißt, dass wir nicht sie preisgeben sollen. Es heißt, dass wir nicht glauben sollen jedem anderen, was gesprochen wird. Geschwister, es steht, ihr sollt gegürtet sein, ihr sollt bereit sein. Ein Feld der Liebe, ein Feld der Liebe unter der Geschwister, ein Feld der Liebe zu anderen Menschen, ein Feld der Liebe, welches der Herr, diese Christus, reine Christusliebe, das Feld der Treue, das Feld des unermüdlichen Dienens zu Gott. Es ist auch zu bewahren, dass das nicht auch versäumt wird. Er schrieb auch das Feld der Verkündigung des Evangeliums. Ich habe mir vorgestellt, ein Kriegsfeld, wenn schon uns das Thema so gegeben ist, ein Kriegsfeld vorgestellt. Und auf ein Kriegsfeld sind ja Menschen da, die für dieses Feld zu stehen. Wir können uns bildlich vorstellen, es ist ein Feld und es sind jetzt da Kriegsleute, die müssen dieses Feld verteidigen. Was brauchen die Kriegsfeld? Als ich damals noch 1979 einberufen wurde, das Erste, was man tat, bevor man groß mit einem angefangen hatte, wir mussten einen Eid der Treue ablegen. Wir mussten einen Eid der Treue ablegen vor allen, dass wir stehen würden, dass wir würden stehen für das, was uns anvertraut ist, was uns gegeben ist, befohlen ist, dass wir nie aufgeben würden. In allen Umständen darf ich nicht aufgeben. Und wenn das mir auch den Tod bedeutet, mein Tod, als Mensch, nie aufgeben. Und diesen Eid der Treue gehen wir auch ein, als wir zu Gott kommen, als wir zu Christus bekehren, als wir die Gnade empfangen haben, dann geben ja Gott ein Versprechen. Du hast mich angenommen, du hast mir alles vergeben, aber für das will ich dir treu bleiben bis zu meinem Ende. Das ist nötig auf einem Kampffeld. Einigkeit. Ist das nicht eins von den wichtigsten Dingen auf einem Kampffeld, dass die Gruppe einig sein sollte? Es heißt sogar, in Deutschem heißt es Einheit. Eine Gruppe von Soldaten, es heißt eine Einheit, wie trefflich dieses Wort auch genommen hast, weil sie sollten eins sein. Es wäre total schlimm oder sehr fatal für diese Gruppe, wenn nicht alle eins sind. Einer denkt anders, einer schielt auf die Feindesseite und ihm gefällt das andere eher. Ist ein Schaden vorauszusehen. Ein volles Vertrauen zueinander. Wie kann eine Einheit kämpfen? Wie können sie miteinander zu gehen, wenn sie kein volles Vertrauen zueinander haben. Wenn sie ein Misstrauen zu einem meinen Kollegen haben, der vielleicht 5 Meter weiter auch im Graben versteckt sich hat und will kämpfen. Wenn ich nicht trauen kann, wie wird mein Kampf aussehen, wenn ich nach vorne schauen muss, aber ich muss nach hinten schauen? In einer Einheit braucht man ein Haupt. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass das Haupt und bei uns Christus bleibt, dass nicht das Haupt jemand anders wird. Es ist so wichtig, dass auch wir als Gemeinde nicht auch auf besondere Menschen schauen und sie uns ein völliges Beispiel nehmen. Natürlich können wir aufeinander schauen und wenn wir etwas gemerkt haben, dass mein Bruder oder Schwester voraus ist, dass sie näher zu Gott ist, dass sie tieferes geistliches Leben führt, natürlich sollte es uns anspornen. Aber Geschwister, das Haupt ist Christus. Und es ist auch wichtig, dass die Einheit ein Haupt auf der Erde hat, eine Leitung. Und Apostel Paulus hat viel angeführt von der Ausrüstung. Von der Ausrichtung, also er sagt, soll das nehmen. Wir sollen das nehmen. Was bedeutet, Geschwister, dass es da ist? Erstens, dass es Gott gibt, dass Gott es auch schenkt. Aber zweitens, ich kann nicht aus meinem Schrank etwas nehmen, was ich nicht habe. Ich kann nicht ein Hemd nehmen von dort, wenn dort keins hängt. Ich kann keinem Menschen einen Euro geben, wenn ich nichts besitze. Und darum, Geschwister, ist es sehr wichtig, dass man die Ausrichtung hat. Er sagte, nehmt das. Es ist so, er sogar sagte, ergreift die ganze Waffenrichtung. Er sagt, lässt doch nicht etwas liegen. Ergreift alles, was ihr habt. Ich denke wieder zurück an meine Zeit. Entschuldigt, dass ich heute das anführe. Vielleicht dient es uns etwas besser zu verstehen. Ich war Panzerfahrer. Und dann, aber jeder von der Einheit hatte auch ein Maschinengewehr. Es war so ein kurzes Maschinengewehr. Und man musste das pflegen. Man musste das so gut kennen, um es auch nutzen können. Man musste das, soweit ich mich erinnern kann, so auseinandernehmen kann auf dem Feld. Wenn das plötzlich stuckt, muss man es auseinandernehmen, reinigen und zusammenbauen. Und dann gab es eine Möglichkeit, teils auseinandernehmen oder ganz. Und die, ich kann mich erinnern noch, die Teilszerlegung musste dauern, wenn du ganz gut bist, 15 Sekunden. Stellen wir uns vor, 15 Sekunden und zusammenbauen, glaube ich, 23 oder 27, da musste man ganz gut sein, aber wenn du schlechter bist, sind es nur ein paar Sekunden länger. Wir sind in einem Feld, wo Krieg ist und plötzlich stockt es, das Ding muss auseinandergenommen, es zusammengebaut, um wieder zu kämpfen. Und es bedeutet, dass wir das, was uns gegeben ist, das besitzen und auch anwenden können. Geschwister, wenn wir dieses Buch ganz schlecht kennen, wenn wir das Wort Gottes nur teilweise, nur ab und zu lesen, nur wenn ich vielleicht kurz eine Zeit habe, oder lesen so, dass ich sagen kann, mein Gewissen beruhigen kann, ja, heute habe ich meinetwegen ein Kapitel gelesen, es wird uns nicht helfen. Es wird so sein, dass wenn ich jetzt das Gewehr habe und ich weiß gar nicht, wie man das auseinandernimmt. Oder wird es auseinandergenommen, du kriegst es nicht mehr zusammen. Was bleibt dann? Dann ist schon der Feind da. Oder wir mussten dann, es war damals die Zeit, als Russland mit Afghanistan Krieg geführt hatte, mussten so gut sein in dem, dass wir unzählige Mal nachts geweckt und rennen, da wo unsere Panzer standen. Ich weiß nicht, aber in etlichen Minuten mussten wir schon draußen stehen, bereit sein zu fahren. Aber dann musste man haben, musste man kennen. Und darum, Geschwister, ist es ganz wichtig, dass man das in sich hat. Das, was man gelernt hat in einer guten Zeit. Ich habe gelesen, der Abschnitt aus Epheser 6 in der Neuer Genfer Übersetzung. Und habe mir dann aufgeschrieben, ich lese mal uns es. War nicht ganz komplett, sonst wäre das zu lang gehen. Also ich habe nur teilweise rausgenommen. Es heißt so, lasst euch vom Herrn Kraft geben, was eigentlich wichtig ist. Ja? Wir können sie selbst nicht nehmen, aber dass Gott uns die Kraft gibt. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt alle Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den Angriffen des Teufels standzuhalten. Wenn dann der Tag kommt, das heißt so, am bösen Tag, wenn da der Tag kommt, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und dann Vers 16 und 17. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens. Wenn eine Einheit da ist und sie glaubt nicht, dass sie gewinnen würden, am besten gehen sie gleich nach Hause. Wenn sie nicht glaubt, wie können sie kämpfen? Ist ja verloren von vornherein. Und er sagt, ergreift den Schild des Glaubens, weil das ist der Schutz. Ich habe gehört in einer Botschaft von Bruder Sonnenberg, glaube ich, und er erzählt, damals, als die viele Christen wurden in den 30er, 40er Jahren in die Gefängnisse gesteckt für den Glauben, unter vielen anderen, vielen haben gleich aufgegeben, nicht der Glaube an Gott unbedingt, aber sie haben den Mut verloren. Ihnen wurden dann 10, 15 bis 25 Jahren zugeschrieben. Keine Aussicht. Wer konnte wirklich dann glauben, dass er mal zurückkommt und dann noch einigermaßen gesundheitlich? Und einige haben gleich aufgegeben, sie waren gleich weg. Sie waren in der kurzen Zeit nicht mehr da. Sie gingen in die Ewigkeit. Aber viele, die eigentlich den Glauben in sich hatten, den Mut, der Herr ihnen die Kraft geschenkt hatte, das musste erbeten sein. Viele kamen auch zurück. Und er sagt so, der Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt, setzt den Helm der Rettung auf und greift zum Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Denn dieses Schwert ist das Wort Gottes. So sagt die neue Übersetzung. Aber das ist alles einfach zu lesen. Wir lesen dann und dann kann man sich vorstellen, naja, ich könnte doch bestehen, ich weiß doch etwas und irgendwie diene ich Gott, irgendwie gehe ich auch immer wieder in die Versammlung. Aber der Alltag, was bringt der Alltag mit? Können wir das Feld jeden Tag behalten, jeden einzelnen Tag? Ich denke heute an die Christen, die in Nigeria sind. Wir haben am Mittwoch das gehört, vielleicht wir nicht alle wissen, dass in Nigeria es ist geteilt, die Nordseite ist eher islamisch geprägt, die Südseite christlich. Und jetzt ist der Trend so, dass die Regierung hat ein Ultimatum bekommen von der Nordseite, das ganze Land zu islamisieren, dass alle nur einen Glauben haben. Und das betrifft besonders, ist da gezielt auf die Christen, die dort sind. Wir wissen auch, wie viele Geschwister dort sind, dass auch wir auch Verbindnis mit denen haben. Geschwister, mit welchen Sorgen und Problemen beschäftigen heute sich die Christen in Nigeria? Wer kann das sagen? Beschäftigen sie sich mit dem Alltag, mit dem mit den Dingen, die wir haben. Es ist so ein gewaltiger Unterschied, wenn eine Gemeinde oder ein Land in so eine Lage reinkommt. Und es ist so eine Wendung dann auch bei den Gläubigen, die im Land sind, als ein Land im Frieden ist, wo alles schön und glatt ist. Und heute können wir dann gewiss sagen, mit was beschäftigen sich Christen in einem entwickelnden Land, Deutschland, Schweiz und wo auch immer, wo alles schön und gut glatt ist, und die Christen, die dort jetzt heute leben. Und die Christen in einem Land, wie wir wohnen, haben Probleme und Sorgen vielleicht um den Rückgang des Glaubens, vielleicht auf die Lauheit, auf die Trägheit oder der Trend, die zu verbinden, alle Gläubigen zusammen, alles zusammenzumischen. Das ist eigentlich das Problem der Christen in einem entwickelnden Land. Ich glaube, wir werden mir das alle bestätigen. Aber Geschwister, das ist alles vor Gott so schwach, so niedrig, so unbrauchbar mit dem, was die Christen in so einem Land beschäftigen. Aber die Christen jetzt in Nigeria, der Bruder Okereke, er hat ein Schreiben geschickt. Er hat ein Schreiben ausgesandt an alle Christen, an alle, dass sie beten sollen, tief inbrünstig beten sollen, dass Gott doch eingreifen möchte. Geschwister, wenn das so weitergeht, dass das von der Regierung angenommen wird, da kommt dort eine Märtyrerzeit. Da werden die Christen dort in Nigeria eine Märtyrerzeit erleben. Das wird ein Blutvergießen sein ohne Ende. Weil die haben aufgerufen zu einem heiligen Krieg, Dschihad. Ich verstehe nicht, was das mit Heiligkeit zu tun hat. Die tiefste, die schlimmste Macht des Teufels ist da in der Regierung. Es wird ein heiligen Krieg genannt und endet mit dem, dass Menschen, nur Menschen umgebracht werden auf eine schlimme Weise. Deswegen ist es wichtig, in einer guten Zeit das zu haben in sich, damit wir auch in einer bösen Zeit, wie er sagt, in bösen Tagen, alles gut ausrichten. Er sagt, alles richtig machen würden, dass wir keinen Fehler machen würden und das Feld, dass das bewahrt bleibt. Geschwister, den Christen in Nigeria geht jetzt um ihr Feld. Es geht jetzt um ihr persönliches Feld, jeder Einzelne, damit sie stand bleiben können und wenn sie auch den Tod gehen mögen. Oder es fehlt die kleine Gemeinde. Wir wissen, das sind viel ganz kleine Gruppen, Gemeinden, so wie wir haben, viel kleine Gemeinden, dass sie das Feld bewahren, dass wir das Feld behalten könnten. Das brauchen sie heute. Ich denke jetzt an unseren Bruder, der gegangen ist, vergangene Woche von uns. Als ich in der Kapelle gewesen bin, hier am Friedhof, habe ich dann ihn angeschaut, so, und weil ich mich auch vielleicht jetzt mit diesem Wort schon in den Gedanken beschäftigt hatte, kam mir das so vor, wie ein Mensch doch nichts ist, ja. Wir kennen ihn ja, er war groß, stattlich als junger Mensch, sehr fleißig, sehr säuberlich, das will ich jetzt nicht übertreiben, dann zu ihn loben, aber das waren seine Eigenschaften. Er war ein stiller Mensch. Jetzt liegt da, habe ich gesehen, so eine Hülle, nur ein Körper, ein toter Körper liegt da. Und mir hat es so bewusst, Geschwister, die Zeit des Kämpfes für ihn war vorbei. Die ist eigentlich schon fast vorbei gewesen, als er im Krankenhaus lag. Natürlich noch den letzten Kampf nicht aufgeben und immer nur an Gott sich halten. Aber er konnte so eine Wirkung nicht mehr wirken als Mensch, als er noch da unter uns gewesen ist. Er konnte jetzt nichts mehr sagen, er konnte unter uns nicht mehr sein, nicht mehr ein Zeugnis sagen, was mir persönlich immer zum Segen gewesen ist, wenn er da aufgestanden ist und von Herzen Gott dankt hatte. Aber was ihm geblieben ist, was er mitgenommen hatte, habe ich dann noch kurz vor dem Ende gesehen. Ich habe das am Friedhof auch erwähnt. Irgendwie war es mir vom Herzen, seinen Kindern das zu sagen, dass sie wissen, mit was ihr Vater in den letzten Tagen sich beschäftigt hatte. Und Geschwister, es war nur ein Danken. Es war irgendwie in seinen Augen, hat man nie gesehen, dass er leidet. Natürlich sagte er, im Schmerz der ganze Körper, er sagte so, siehst du, wie ich dahin liege da. Aber was er gesagt hatte, es war kein Klagen, kein Jammern, es war nur irgendwie, er sagte, er dankte Gott nur, dass er uns hatte, Geschwister. Er war so glücklich, dass er da gewesen ist, auf dem Stuhl gesessen, dass er in der Gemeinde gewesen ist. Er dankte Gott und er lag und laut dankte er Gott. Unter Schluchzen dankte er Gott, dass er ihm folgen durfte, dass Gott ihn erlöst, dass er ihn bewahrt hatte, dass er ihm geholfen hatte und dass ich in der Gemeinde gewesen bin. Ach Geschwister, welches Ende würde ich mir wünschen? Kein anderes. Kein anderes. Ich sah auch keine Angst in seinen Augen. Nichts. Nur, dass ich ihm sagen könnte, dass das Tor offen ist für ihn. Er soll noch durchhalten. Hältst du noch das Feld? Oder kannst du das Feld noch bewahren? Oder bist du schon müde und nicht weit vom Aufgeben? Im Hebräerbrief sagt uns ein kurzes Wort, Hebräerbrief 10. Als er sagt so, er redet vom Glauben, vom Gerechte. Und im letzten Vers sagt so, wir aber, er sagt wir, nicht ich oder so, aber er glaubt, dass allen, die er schreibt, weil der Brief ist geschrieben an die zerstreuten Christen, die zerstreut gewesen sind, wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Zu denen, die glauben, die den Glauben nicht aufgeben, aber die das Feld bewahren und das Leben gewinnen werden, das Leben heute hier auf Erden und auch in der Ewigkeit. Und wer auf einem Kriegsfeld fängt an, zurückzuweichen, meistens lassen sie alles ja liegen. Sie geben ja auf. Sogar, ich habe mich viel mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Es ist mir heute noch sehr interessant. Sogar haben viele dann, sie sind zurückgewichen, sie haben sich versteckt, sie haben sich gesucht, umzukleiden, dass man ja nicht merkt, dass sie früher angehört haben zu den anderen. Und Geschwister, wie schlimm kann das werden, wenn ein Mensch zurückweicht? Und wie viele Beispiele kennen wir, dass Menschen so zurückgewichen, dass sie wollen dann nichts mehr zu tun haben. Sie wollen gar nicht, dass man erwähnen würde, du warst doch mit ihnen. Wie ging es Petrus damals? Ich will jetzt nichts Schlechtes reden. Wie ging es Petrus, als er am Feuer sich wärmte und Christus da gefangen genommen worden ist und eine Magd zu ihm, du bist ja auch einer von denen. Keinen Fall. Die Angst, ja. Aber Geschwister, aber hier sagte der Schreiber des Briefes, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, nicht von denen, die alles aufgeben, alles liegen lassen, verloren, weil dann ist mein Feld aufgegeben. Dann habe ich verloren. Dann ist der Verderben da. Und wie im natürlichen Krieg probieren ja die Menschen zu fliehen oder sich zu ergeben. Die Flucht oder die Ergebung, es hat ja einen Sinn, am Leben zu bleiben. Ist doch nicht so, ja? Man flieht, man will am Leben zu bleiben. Oder man ergibt sich im Feind, man will sogar mit ihm lieber zusammenarbeiten, aber will am Leben zu bleiben. Natürlich ist es, man kann heute schön reden, wenn alles Frieden ist. In dieser Lage wird vielleicht jeder ziemlich schwach werden. Aber Geschwister, das Feindes Taktik war so im natürlichen Krieg und wird auch bleiben, zu verderben, zu vernichten, zu binden. Der, was sich ergibt, er wird gefesselt, gebunden. Der, wo flieht, gefangen genommen wird, er wird gefesselt, gebunden. Und Geschwister, das ist eigentlich im geistlichen Sinn so. Der Feind, er greift lang an, er hat die Anläufe, er kommt immer wieder, am Schluss zum Binden eine Seele und die ist dann gebunden. Und manchmal bleiben sie gebunden bis in allen Ewigkeit. Und die Zeichen, muss jetzt aufhören, die Zeichen, die zeugen von dem, dass man vielleicht müde geworden, zweifelt, vielleicht kommt da irgendwelche eine Unzufriedenheit, vielleicht gefällt mir die eine oder der andere nicht mehr so und vielleicht ist so, dass man immer ist, man weiß gut, ganz gut, wie mein Bruder oder Schwester gestellt ist, aber man weiß nicht immer, wo ich stehe. Und wenn das Gebet nachlässt, wenn der Glauben, dass ich durchhalten werden könne, nachlässt, wenn die Bibel weniger und weniger gelesen ist und man kennt sich mehr nicht aus, so in dem keine Zeit für den Herrn, wenn die Versammlungen, Gebetsstunde vernachlässigt werden, Geschwister, das sind kleine Zeichen, dass der Feind am Wirken ist. Wir haben gelesen im Einleitungswort, und es gefällt mir so sehr in dem 2. Timotheus, als Apostel Paulus dem jungen Menschen geschrieben hat, und Timotheus hat es nicht leicht gehabt, Apostel Paulus hat es viel schwerer gehabt. Aber Geschwister, wir wollen doch gehören zu diesen Menschen, die mit ihm das lesen dürfen, die das lesen und es für sich auch annehmen kann. Und wie er sagt, dass er einen guten Kampf gekämpft hat. Er kann zurückblicken auf sein Leben und sagt, es war ein guter Kampf. Aber er hat es nie sich zugerechnet, dass er vielleicht, ich habe gekämpft. Natürlich sagt er, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Aber wir wissen die Meinung, die Stellung Paulus, dass Gott der Herr ihm gegeben hat. Und er hat den Lauf vollendet, das wusste er auch nicht mehr lange. Aber ich habe Glauben gehalten. Und hinfort sagt er, jetzt, am Ende weiß ich, ich habe eine Gewissheit, es ist eine seligste Gewissheit, dass ich für mich jetzt die Krone bereit. Aber er bleibt nicht stehen, dass er sagt, die Krone gehört nur mir. Er sagt, aber auch alle denen, die seine Christi Erscheinung lieb haben, mit allen, die mit ihm gekämpft haben, die vor ihm gekämpft haben, die nach ihm kämpfen würden, liegt die Krone bereit. Darum, liebes Kind Gottes, liebe Seele, es lohnt sich zu kämpfen. Es lohnt sich nicht aufgeben. Und wenn die ganze Welt dahinter steht, es lohnt sich zu kämpfen, weil die Krone ist bereit. Jeder Mensch, was eigentlich sehr schön und wichtig ist, jeder Mensch hat ein Anrecht auf diese Krone. Jeder Mensch hat ein Anrecht, hineinzukommen. Aber jeder Mensch muss das ergreifen. Er muss das nehmen. Das liegt bereit. Das Wort ist bereit. Der Mensch soll den Willen dazu haben, das zu nehmen. Der Herr wird dann schenken und Kraft schenken. Der Herr wird jedem Einzelnen helfen. Er wird mir und dir, uns alle helfen. Aber es heißt, ergreift das, nehmt das. Verwendet es da, wo es zu verwendet ist. Und der Herr wird helfen und beistehen uns. Amen.